Jetzt, weil ich habe kürzlich ein Reel gesehen, da haben sich David Beckham, das Calvin Klein Model, und Steve Carell, also unser Michael Scott von The Office, unterhalten. Und David Beckham fragt Steve Carell, was seiner Meinung nach die beste Serie aller Zeiten ist. Und er antwortet, wir sind sehr late to the party, aber meine Frau und ich gucken jetzt gerade Breaking Bad oder haben gerade Breaking Bad geguckt und er ist der Meinung, das ist schon die beste Serie aller Zeiten. Und dann sagt David Beckham, also ich finde ja The Office und Steve Carell so, ja ernsthaft, aber wenn dann ja wohl die britische Version, nein, die US-Version, dann sage ich nicht nur, weil du jetzt vor mir sitzt. Also gedacht, naja.
Doch, schon ein bisschen.
Das sind auch meine beiden Lieblingsserien.
Aber du hast gerade gesagt, David Beckham, das Model. Du weißt schon, dass der auch Fußballspieler war, oder?
Aber ja, deutlich weniger erfolgreich als Model, oder?
Nein, der war mega erfolgreich. Das ist
Konnte der das
Englands
gut?
bekanntester Fußballspieler.
Nicht Harry Kane?
Nee. So, über den kompletten Zeitraum der Fußballgeschichte würde ich sagen, David Beckham.
Das, mir ist ja bekannt als Model.
Ja, aber The Office ist auch von vielen die Lieblingsserie.
Aber die beste Serie aller Zeiten, da hätte ich jetzt, also ich gucke The Office sehr, sehr gerne, aber beste Serie aller Zeiten hätte ich jetzt in eine andere Richtung irgendwie gedacht. Weiß ich nicht.
Hast du es schon öfter geguckt als Breaking Bad?
Nein.
Hast du jemals eine Serie öfter geguckt als Breaking Bad?
Ja. Ich habe sehr oft Orange is the New Black geguckt und Gossip Girl habe ich auch oft geguckt. Ich glaube, Breaking Bad ist mit den beiden jetzt gleich auf, seit wir das hier nochmal zusammen gucken, was die Häufigkeit angeht. Ich weiß gar nicht, warum ich das so oft geguckt habe. Eigentlich ist das eine eklige Serie.
Ich
Aber
habe
ich
das
mag
nie
gerne
gesehen.
Knast-Stories
Aber
irgendwie.
ich habe den Hype mitbekommen, als die
Ja,
rauskam.
jetzt war dann Mama.
Luisa, wir wollen ja auch heute über Breaking Bad sprechen, nicht über Orange is the New Black oder The Office, obwohl wir das trotzdem immer tun. Welche Folge haben wir geguckt, Luisa?
Wir haben Staffel 5, Folge 6 geguckt, die den Namen Buyout trägt, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Was ich mutig fand, den Deutschen auch den englischen Titel zuzumuten. Also, uiuiui.
Weißt du, was ein Buyout ist oder wusstest du, was ein Buyout ist?
Ja, also weiß ich
Gut.
das von Breaking Bad? Wenn man sich halt irgendwo
Ja,
rauskauft.
ne? Ich habe
Man
so,
tritt.
ich weiß nicht, ob es da irgendwie so eine genaue Definition von gibt, von Buyout, aber ich weiß auch nur, dass man sich aus irgendwas rauskauft. Aber
Ja.
woher das jetzt kommt?
Ich wüsste gar nicht, was würde man denn dafür sagen im Deutschen? Es ist ja, glaube ich, einfach so, ja, und jetzt ist er aus der Firma ausgetreten und jetzt haben wir ihm die Anteile abgekauft.
Im Deutschen ist es die Komm aus dem Gefängnis Freikarte.
Stimmt. Ja.
Ja, nee, aber das stimmt ja auch nicht so richtig, weil man wird ja quasi für seine Anteile irgendwie bezahlt und ist dann dafür dann raus aus einer Firma. Ein Kauf raus.
Genau, ja.
Das wäre doch mal ein guter deutscher Titel. Kauf raus.
Ja. Sehr gut, Jesper, da haben wir den schon mal, ne? Wollen wir mit dem Cold Opener anfangen heute?
Heute mal mit dem Cold Opener anfangen. Sehr gerne.
Sehr gut. Wir sehen den Abend nach dem Zugraub. Alle Utensilien wurden mit dem Kieslaster zurück zur Werkstatt gefahren. Im Kies vergraben wurde auch das Motorrad von dem Jungen mitgenommen. Todd, Mike und Walt zerlegen es in seine Einzelteile und lösen es in Säure auf. Als sie damit fertig sind, gräbt Todd auch den Jungen aus dem Kies. Walt holt ein Fass. Wir können uns denken, was nun geschieht. Anschließend geht Todd zu Jesse, der die ganze Zeit vor der Werkstatt stand und raucht und möchte lockeren Smalltalk führen. Jesse ist dazu nicht in der Stimmung und als Todd dann auch noch sagt, na, Scheiße passiert, haut Jesse ihm eine rein. Völlig zu Recht, würde ich an der Stelle mal sagen, ne?
Ich bin natürlich wieder über das Offensichtliche gestolpert, nämlich dass Scheiße passiert. Im Englischen ist es ja Shit Happens. Das benutzen wir ja im Deutschen auch recht oft. Aber kennst du den Ausruf Scheiße passiert? Das habe ich so noch nie gehört, dass das irgendwer mal gesagt hätte im Alltag.
Ich kenne beides. Aber ich würde auch sagen, Shit Happens ist ein bisschen gängiger. Scheiße passiert, hat einer meiner ehemaligen Chefs oft gesagt.
Finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht können wir uns das mal angewöhnen.
Machen wir. Jesper, das wird uns leicht fallen.
Ja, aber Todd ist es nicht gelungen, die Read the Raucherpause, heißt es ja immer. Und Todd hat offenbar nicht erkannt, dass Jesse gerade nicht so gut geht und dass ihn die Situation sehr belastet hat. Und genau, er eröffnet ja das Gespräch, glaube ich, mit, ihr habt mir gar nicht erzählt, dass das wie Katzenpisse riecht.
Ja.
Also eine Smalltalk-Eröffnung, die gar nicht zu dem Vibe der Situation passte.
Ja, wirklich überhaupt nicht. Aber das zeigt richtig, Todd ist einfach ein richtiger Psychopath einfach. Der
ja,
kann die Situation nicht lesen.
Ich glaube tatsächlich, Psychopath trifft es da am ehesten, oder? Also ich kenne mich jetzt nicht so ganz genau mit der Definition eines Psychopathen aus, aber dass also impulsive Menschen, die sehr empathielos sind, werden ja als Psychopathen bezeichnet.
Ja.
Also wirklich komplett empathielos.
Ja.
Und ich würde sagen, dass Todd komplett empathielos ist, oder? Also bisher hat er keinerlei Empathie mit irgendwas gezeigt und wirkt wirklich sehr abgekapselt von allem.
Ja. Walter wird ja fälschlicherweise in meinen Augen auch manchmal als Psychopath bezeichnet. Ich würde sagen, er ist aber eher ein Narzisst oder es gibt doch auch so eine histrionische Persönlichkeitsstörung. Ich finde, das trifft auf ihn eher zu, weil ein Psychopath könnte, glaube ich, nicht Menschen so gut täuschen, denn Walter kann ja scheinbar schon erkennen, was in bestimmten Momenten die richtigen Worte sind. Todd ja offensichtlich gar nicht. Also um den jetzt mal als Psychopathen vielleicht hier ein bisschen gegen Walter zu stellen. Ich glaube, der checkt das wirklich einfach nicht, dass Jesse das vielleicht gerade nicht so gut fand, dass er ein Kind erschossen hat.
Aber ich habe ja die ganze Zeit gesagt, ich habe ein bisschen ein Störgefühl mit dem Typen. Also, dass irgendwas mit dem nicht stimmte, finde ich, kann man schon direkt am Anfang merken.
Ja.
Und sie vergraben den Jungen nicht an Ort und Stelle, anstatt eines der Tanks, sondern sie nehmen ihn mit. Ich habe letzte Folge gesagt, naja, das wäre das Cleverste, ihn da vor Ort einfach direkt zu begraben. Aber natürlich ist das nicht das Cleverste, weil dann hinterlässt man Spuren. Diese Nummer mit dem Fass ist das Cleverste. Sie bauen ja sogar das Motorrad komplett auseinander, was auch sehr clever ist.
Ja.
Ich habe überlegt, meinst du, es hätte funktioniert, wenn der Cult-Opener dieser Folge der Cult-Opener der letzten Folge gewesen wäre? Wir erinnern uns, der Junge fährt auf dem Motorrad durch eine Wüste, findet eine Spinne und puttet sie in ein Glas. Wie wäre es denn gewesen, wenn wir als Cult-Opener gesehen hätten, wie die vier Leute das Motorrad auseinanderschrauben? Und wir sehen quasi erst am Ende der Folge davor, wie der Junge mit dem Motorrad ankommt und man dann erst versteht, ah, okay. Und dann, vielleicht muss man dann diese Szene, wo Todd ihn erschießt, gar nicht zeigen, sondern man kann sich das dann rückwirkend denken. Weil irgendwie habe ich beim Gucken gedacht, das wäre eigentlich auch ein cooler Cult-Opener gewesen, wenn wir noch gar nicht wissen, was eigentlich der Kontext davon ist.
Das wäre halt eher im Stil der zweiten Staffel gewesen, mit diesem ganzen Flugzeugabsturzgedöns. Ja, hätte es sicherlich spannender gemacht, ja.
Ich fand auch die Entscheidung sehr gut, dass man also man hört nur Musik ganz leise, man hört keine Geräusche.
Mhm.
Das hat das Ganze doch sehr bedrückend gemacht. Also hatte eine sehr beklemmende Atmosphäre.
Ja. Ich fand es aber auch krass, in wie viele Einzelteile man so ein Motorrad zerlegen kann.
Ja.
Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, da ist mehr wirklich so richtig zusammengeschweißt, dass es halt dann ein großer Klotz ist.
Kann man das Motorrad genauso gut wie organisches Material in Säure zersetzen? Und was machen die eigentlich mit den Fässern?
Das ist nämlich eine gute Frage. Was machen Sie jetzt eigentlich mit den Fässern? Früher wurden die ja immer zusammen mit dem Wäschereichemiemüll einfach entsorgt. Und jetzt wissen wir gar nicht genau, was Sie jetzt damit machen, würde ich auch sagen. Aber dass das Motorrad genauso gut zu zersetzen ist, ist, glaube ich, schon so, weil die ja auch, die haben doch auch schon mal Pistolen mit aufgelöst in der Säure.
Mhm.
Und das ist ja, würde ich sagen, das gleiche Material, oder?
Ich habe eine Vermutung, was mit den Fässern passiert. Ich denke, dass Dexter sie abholt auf seinem Weg auf sein Boot und die Dinger einfach gleich mit versenkt.
Ja. Ich habe auch so ein KI-Reel gesehen. Ach, Jesper, ich sehe viel zu Breaking Bad.
Nein, nein, nein.
Da trifft Dexter auf Walter.
Oh Gott.
Ich habe es mir nicht weiter angeguckt, weil ich wirklich so dachte, nee. Aber bitte. Das wäre wie in unserem Podcast so oft besprochen. Ein Crossover dieser beiden Serien.
Ja, gelungener Cult-Opener, der sehr gut diese dringende Atmosphäre rüberbringt. Wobei ich dann schon gemerkt habe, es gibt dann so ein bisschen Diskrepanz zwischen dem Walter im Cult-Opener in Bezug auf den Jungen und den Cult-Opener, den Walter, den wir dann später im Gespräch mit Jesse sehen, als es um den Jungen geht. Aber
ja.
Da können wir dann gleich drüber sprechen.
Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal kurz ein bisschen mit Todd weiter. Später sind Mike, Jesse, Walter und Todd nämlich gemeinsam im Büro. Todd sagt zwar, es täte ihm leid, dass er den Jungen erschossen hat, doch er macht immer wieder klar, dass es in seinen Augen keine andere Wahl gab, als ihn zu erschießen. Er spricht schließlich Walt direkt an und erhofft sich seine Zustimmung, doch Walt schickt ihn aus dem Raum. Bevor er den Raum verlässt, sagt Todd dann nochmal, dass sein Onkel Connections in den Knast hat und dass er wirklich motiviert ist, da jetzt weiter mitzuarbeiten. Die fragen sich dann, warum hat er das jetzt gesagt? Also, ja. Was soll das mit dem Knast?
Mich hat das auch verwirrt. Ich habe nämlich erst gedacht, ist das was Gutes, dass er, also er sagt das ja so, und dann habe ich gedacht, naja, das jetzt, klingt ja jetzt erstmal nicht so positiv, und dann wird es aber irgendwie so positiv gedreht später in der Szene, und dann habe ich gedacht, ah, das soll wohl was Gutes sein, dass er Connections in den Knast hat, aber vielleicht ja. Ist das eine Andeutung, dass da später nochmal auf Todd zurückgekommen werden muss, warum auch immer das jetzt zur Sprache gekommen ist, also
vielleicht. Also für mich ist wirklich so, dass ich gedacht hätte, naja, Leute, die im Knast sind, sind ja aber wertlos. Man kommt nicht an sie ran.
Gedacht?
Sie können nichts machen. Ja, also natürlich nicht als Menschen. Als Menschen sind sie weiter wertvoll. Aber als Ressource für dieses kriminelle Business jetzt, was sollen sie denn machen? Sie sind ja festgesetzt.
Na, ich habe gedacht, vielleicht meinte das so, dass er Erfahrung, also er kann quasi auf Erfahrung zurückgreifen von Personen im Knast, falls die vier alle mal in den Knast wandern, dass man dann einen Stuhlkreis bilden kann und sagen kann, hey, wir holen uns Personen, den Kollegen dazu, der im Knast ist, und der gibt uns ein paar Tipps und Tricks und kann uns schon mal in die ein oder andere Gang eingliedern, kann uns seine 10 Must-Haves im Knast pitchen, sowas halt. Aber auch...
Ja.
Ansonsten, ich fand es ganz schön, wie sie ihn aus dem Raum geschickt haben. Das hatte so ein bisschen den Vibe früher in der Grundschule oder in der Schule, wenn man Ärger gemacht hat, dass man vor die Tür musste. Musstest du mal vor die Tür, Luisa?
Nee.
Ich musste einmal vor die Tür.
Jesper, was hast du gemacht?
Ich habe nichts gemacht. Das war der andere. Ich habe nicht geredet. Ich schwöre.
Ja, ich glaube,
war ganz peinlich.
Und wie lange musstest du da stehen? Was hast du gemacht dann?
Weiß ich nicht, 5 Minuten. Ich stand da, habe mich umgeguckt.
In der Schule, in der du schon 100 Mal warst.
Ja, das war noch in der Grundschule. Da war alles noch sehr klein.
Das
die Zeit verging
gesehen.
Sehr langsam.
Ja, das ist nicht schön. Lehrer, ne? Nicht immer so Macht ausüben, das ist nicht nett.
Ja, so wie hier Walter in der Folge und ihn da vor die Tür schickt. Ich finde, das war sehr, ja, als ob er das Gespräch nicht gehört hat vor der Tür. Und Walter pitcht dann ja so drei Ideen, die wir gleich noch besprechen, und als ob der nicht da vor der Tür stand und gehört und gedacht hat, oh, hoffentlich nicht Nummer 2, hoffentlich nicht Nummer 2.
Ja, aber vielleicht haben sie aus der Sache mit Lydia gelernt. Es ist doch besser, sich noch mal ein bisschen mehr zu separieren.
Ja, zumindest räumlich.
Genau. schon mal einen Schritt weiter gedacht. Ich habe mich aber gefragt, warum hat denn jetzt Todd zwischendurch gesagt, oder Mr. White, ich hatte doch jetzt wirklich keine andere Wahl. Warum denkt er, Walt würde ihm zustimmen?
Vielleicht hat er Walt als Chef der Gruppe ausgemacht und geht davon aus, dass das die Person ist mit dem meisten Einfluss.
Ja, gut, da könnte er recht haben, ne?
Eventuell könnte er da recht haben.
Wollen wir gleich mal besprechen, was unsere 3 Amigos über Todd sagen. Nachdem Todd nämlich den Raum verlassen hat, stellt Walt 3 Optionen in Aussicht. Todd feuern, ihn erledigen, also kalt machen, oder ihn weiterarbeiten lassen und im Auge behalten. Während Jesse für Option 1 ist, stimmen Walter und Mike für die 3. Option, sodass Todd Teil des Teams bleibt. Als Mike ihm diese Nachricht überbringt, reagiert Todd hochmütig. Mike macht ihm also nochmal unmissverständlich klar, dass sein nächster Fehler auch sein letzter Fehler sein wird, was Todd dann doch sichtlich einschüchtert. Also, Jesse, ne? Was denkt der? In welcher Welt? Ja gut, es gibt viel, in der normalen Welt wäre es möglich gewesen, ihn zu feuern und alles wäre gut. Aber in deren Welt wäre es doch absolut nicht möglich gewesen, den jetzt einfach zu feuern und einfach so weiterzumachen und nichts zu befürchten zu haben. Also ich finde, Option 1 war wirklich einfach keine Option.
Ja, wir sehen ja immer wieder, dass Jesse Schwierigkeiten hat, das voneinander zu trennen. Also,
ja.
Dass er sich da in einem ganz anderen Milieu bewegt, in dem die normalen Maßstäbe nicht unbedingt gelten und man nicht einfach jemanden feuern kann. Das fällt ihm, also das ist ja auch Thema der Folge, dass es ihm sehr schwer fällt, das, was quasi passiert ist, von dem zu trennen, was noch passieren wird. Was eigentlich ja für ihn spricht, weil er offenbar der Einzige ist, der noch über irgendwelche moralischen Grundsätze verfügt. Aber klar, das kann so nicht funktionieren. Aber was wäre deine Wahl gewesen?
Option 2.
Luisa hat kurz den Kopf schräg gelegt, die Augen zusammengekniffen und gesagt, Option 2.
Ja.
Daumen runter.
Also, Daumen runter. Nee, zur Kehle, Jesper, zur Kehle.
Ich habe auch gedacht, wenn ich jetzt einen hybriden Menschen aus Walter und Jesper bilde, mit der Kaltherzigkeit von Walter und meinem scharfen Verstand, der natürlich viel schärfer ist als der von Walter. Ich glaube auch, dass das Option 2 vermutlich die sinnvollste wäre, weil erstens geht nicht, du hast dann noch jemanden, der draußen rumrennt und der Typ ist ja völlig unberechenbar. Und dieses Unberechenbare spielt aber auch in Option 3 mit rein. Nämlich, also du weißt ja nicht, was der noch macht. Der hat bisher, haben wir jetzt schon zweimal gesagt, sich nicht an die Regeln gehalten, die Mike aufgestellt hat. Der jetzt hat ja noch eine Waffe mitgebracht, hat einfach auf ein Kind gefeuert. Also ich weiß nicht. Also ich fände auch Option 2 am sinnvollsten.
Ja, ehrlich gesagt, ja. Das ist wirklich, wie du sagst. Also ich finde auch, dadurch, dass er gezeigt hat, dass er jemand ist, den sie nicht im Griff haben, der sich immer wieder gegen die aufgestellten Regeln stellt, ist es doch eigentlich klar, dass man mit dem nicht mehr weiter zusammenarbeiten kann. Und es ist doch im Prinzip der gleiche Fehler, den Mike letztes Mal schon in Bezug auf Lydia gesagt hat.
Ja.
Hä?
Das stimmt. Im Grunde ist aber das Gespräch, was da geführt wird und wie sich jeder verhält, ist ja genauso, wie wir es vorher gesagt haben, letzte Folge. Dass Jesse es nicht gut finden wird, dass auch Walter und Mike es nicht gut finden werden, aber dass man sich dann doch entschließt, mit ihm weiter zusammenzuarbeiten.
Ja. Jesse ist ja richtig außer sich auch, er tobt ja die ganze Zeit und ist ja wirklich richtig, richtig sauer und erwartet ja von Mike und Walter jetzt eigentlich auch, dass sie bitte Jesse, ja, ich sag jetzt auch Jesse zu dem, ich habe das jetzt richtig abgespeichert,
ja, der heißt ja auch
dass der Schauspieler Jesse heißt. Das geht, das ist super verwirrend. Jesse Pumpkin. Jesse, wie heißt er denn? Todd.
Clement.
Ja, hier nennen Jesse wir ihn Pumpkin. Todd. Auf jeden Fall erwartet er ja von Walter und Mike jetzt auch, dass sie Todd aus dem Weg räumen, also ihm aus den Augen schaffen. Und das natürlich wiederum ohne Gewalt. Und Jesse bezeichnet Todd dann als Ricky Hitler.
Ja.
Ich habe das dann gegoogelt, ob es vielleicht irgendeine Figur gibt, die so heißt oder so. Gibt es aber nicht. Ich habe mir das also so erschlossen, dass Ricky so ein richtig normaler amerikanischer Name ist, wie bei uns vielleicht Jonas oder so.
Oder Thomas.
So, dass du Thomas.
Oder Luisa.
Dirk, sag mal. Das nicht. Ja, dass er halt sagen möchte, der Typ wirkt erstmal so harmlos, aber in Wirklichkeit ist er wie Hitler. Mhm. Völlig abgefuckt.
Ich habe es auch nicht verstanden und es wäre jetzt vermutlich auch für mich die einzige Erklärung, wie das gemeint sein kann. Aber Ricky ist doch, ist das, ja, Rick, doch, hat man schon öfter mal irgendwie gehört, ne? Das kann schon sein.
Ja, ich glaube, es ist schon so ein durchschnittlicher Name. Ich kenne nur ein Pferd, was Ricky heißt. Menschen kenne ich nicht. Aber das Pferd ist ganz süß.
Aber das ist auch blöd, wenn man einen Namen hat, den sonst nur Tiere haben.
Ja,
Bello. Meine Eltern wollten mich erst Hasso nennen.
Ist das wirklich wahr?
Nein, das ist nicht wahr.
Mike wird von der DEA beschattet, als er gerade mit seiner Enkelin auf dem Spielplatz ist. Das fällt ihm natürlich auf, also hinterlässt er Gumi eine nette Nachricht mit den Worten Fuck you unter einem Mülleimer. Wieder zu Hause angekommen, hört er sich dann die Aufnahmen der Wanze von dem Tag an, also von der Wanze, die in Hanks Büro angebracht wurde. Hauptsächlich redet Hank bürokratisches Zeug, doch schließlich redet er mit Gumi über Mike. Er macht ganz deutlich, dass er möchte, dass Mike so lange weiter beschattet wird, bis er einen Fehler macht.
Ich glaube, für die Autoren ist das ein ganz großer Spaß, zu sagen, hey, wir haben jetzt hier drei, zwei Satz-Wortfetzen, die Hank sagen muss, die gar nicht relevant sind und die irgendwie einfach damit rein müssen, damit wir zeigen können, okay, nicht alles, was er sagt, ist von großer Relevanz. Und sich da was zu überlegen, hat glaube ich, großen Spaß gemacht. Hank sagt, Miracle Whip ist keine Mayonnaise, nicht alles, was so aussieht, schmeckt auch so. Das
stimmt, ja.
Das fand ich sehr gut.
Ich dachte immer, man sagt Miracle Whip.
Ja, in Deutschland sagt man Miracle Whip.
So wie man auch mit Playmo gespielt hat.
Ja. Playmobil. Ja.
Playmobil. Ich habe mir früher viel von Playmobil zu Weihnachten gewünscht.
Und du hast alles bekommen.
Ja.
Ja, ich fand's schön, dass wir wieder in dieser cozy kleine WG waren. Mike saß da mit seinem Bierchen und das ist quasi sein Abendprogramm. Aber er war auch ein bisschen. Ja, Doch, man hat ihm so eine Genervtheit angesehen. Also man hat ihm schon angesehen, dass das jetzt schon eine Sache ist, die, wo er jetzt keine Angst vor hat, wo er weiß, wie er damit umgehen kann, aber was auch stört. Es nervt. Leute.
Ja. Ja, ist auch so. Hank sollte ihn einfach jetzt mal zurückhalten. Ich finde auch, Mike sieht genervt aus. Andere Leute hätten vielleicht panisch gewirkt und er ist einfach nur so, oh, denn da, ja, der ist auch eine Scheißausfliege, den wird man nicht los. Oder wie Hank es so schön gesagt hat, eine Wespe beim Grillen.
Ja.
Das möchte ich mir gerne eigentlich angewöhnen.
Ich würde gerne sehen, wie Mike die DEA abhängt. Es wird ja hier mehrfach zum Thema, dass er denen entkommen ist, mehrfach an dem Tag. Und ich würde gerne sehen, wie er das macht, mit welchen Techniken. Lässt er ein Double in dem gleichen Auto durch die Stadt fahren, direkt vor ihm. Und dann macht er wie so ein Hütchenspieler. Dann fahren die immer so in Schlangenlinien auf die Kreuzung zu. Und dann fährt einer nach rechts und einer nach links. Und man muss sehr, sehr gute Augen haben, um zu sehen, unter welchem Hütchen der kleine Mike sitzt.
Ja, das haben doch Dwight und Mose auch gemacht bei The Office, als Dwight die Windel geklaut hat, um zu gucken, ob das Kind von Angela sein Kind ist. Und Angela ist ihm hinterhergefahren im Auto und Mose stand dann mit dem gleichen Auto.
Ach echt?
An der Kreuzung und Angela ist dann ihm hinterhergefahren, ja.
Das weiß ich gar nicht mehr. Ich gucke ja auch gerade The Office wieder sehr langsam allerdings. Also, aber ich freue mich schon auf die Folgen, in denen Mose ein bisschen öfter auftaucht.
Finde ich auch einen guten Charakter. Gut, wahrscheinlich wird Mike es so gemacht haben oder er ist einfach über gelbe Ampeln gefahren. Man weiß es nicht.
Das darf die Polizei nämlich nicht.
Naja, wenn die hinter ihm herfahren, dann wohl rot.
Ja gut, aber wenn du jemanden beschattest, Luisa, dann fährt man auch über rot.
Das ist ja auffällig.
Ja. Ja, das hat mich sowieso irgendwie überrascht, dass Gummi sich das gar nicht gedacht hat, dass da vielleicht Fuck you draufsteht auf dem Zettel. Also mir war das schon klar, als er da seinen Block gezickt hat, dass da nicht, also gut, an wen soll er die Nachricht auch schicken, aber Gummi kommt hier nicht gut weg in der Serie. Er wirkt immer wie ein Idiot in jeder Folge.
Ja.
Vor allem, er scheint ja gar nicht zum Beschattungsteam zu gehören. Er klopft da ja ans Fenster und steigt dann ein und sagt, er war gerade in der Gegend. Und dann übernimmt er, stell dir vor, du bist da der Polizist und du hast die Aufgabe, ihn zu beschatten. Und dann kommt es dazu, dass dein zu beschattendes Objekt plötzlich vermeintlich eine Nachricht schreibt. Und dann kommt da irgend so eine Arschgeige an mit einem Kaffee in der Hand, die sagt, ja, ich war auf der Ecke und geht da nach vorne und will sich dann den ganzen Ruhm einheimsen. Das geht gar nicht.
Würde mich so nerven.
Ich weiß.
Ich finde das auch
du würdest mir erstmal eine Sprachnachricht schicken.
Ja. Ja, und du würdest mir nicht drauf antworten. Ne? Ja, deswegen arbeite ich gerne alleine in meiner Abteilung.
Ganzes Großraumbüro für dich.
Ja, ach schön. Kann ich aber mal woanders sitzen. Walter und Jesse machen jetzt Mittagspause vor dem Fernseher, als in den Nachrichten von Drew, dem vermissten Jungen, erzählt wird. Jesse kann das kaum aushalten und Walter schaltet den Fernseher einfach ab. Jesse sagt, er ist in Gedanken bei den Eltern. Sie leiden sicherlich und fragen sich, was passiert ist. Walt behauptet, er könne auch nicht schlafen und es würde ihn wirklich fertig machen. Doch dann stellt er die rosige Zukunft in Aussicht. Sie brauchen nur noch 1 bis 1,5 Jahre. Dann haben sie ihr Methylamin verkocht und genug Geld verdient, um gut leben zu können. Bis dahin können sie ihr Business jetzt so weiterführen, wie sie wollen. Da scheint Jesse jetzt erstmal beruhigt zu sein und er darf jetzt nach Hause, denn Walter räumt heute auf. Er ist einfach ein selbstloser Typ. Jesse zieht sich dann um, geht nach oben. In der Zeit ist Walter schon wieder in dem Zelt und er fängt an, fröhlich vor sich hin zu pfeifen. Das hört Jesse dann und ist davon sichtlich irritiert. Ich muss sagen, ich war auch irritiert, weil ich finde es eigentlich schlimm, wenn Leute pfeifen, weil die allermeisten Leute es nicht können. Walter kann es aber richtig gut. Der konnte während eines Atemzugs die Tonlage des Pfiffs verändern. Das war wirklich gut gepfiffen.
Gut gepfiffen, aber das ist genau das, was ich eingangs meinte, dass das nicht so ganz zu dem Walter aus dem Cold Opener passt. Gut, im Cold Opener stand Walter noch unter dem Eindruck der Tat, die kurz davor geschehen ist. Jetzt hat er eine gewisse Distanz und Walter gelingt ja eigentlich das, vermutlich, was er Jesse sagt, dass er jetzt nach vorne gucken muss und dass sie nach vorne gucken müssen und dass das Geschehene jetzt geschehen ist. Und Walter scheint das perfekt voneinander trennen zu können und weiter sein Ding zu machen. Aber man merkt auch, dass ihn das nicht mehr, also es lässt ihn irgendwie kalt. Und das ist ja schon, er hat ja selber auch schon gemordet und das hat ihn ja auch beschäftigt.
Jesse auch.
Ja, aber dass jetzt ein Kind dabei umgekommen ist, Und ihn das so kalt lässt, das ist schon ganz schön heftig.
Macht für ihn keinen erheblichen Unterschied. Ich glaube, das, was er Jesse gesagt hat mit dem Business und sie brauchen jetzt nur noch 1 bis 1,5 Jahre und dann ist alles wunderbar, das hat er sich selber wahrscheinlich erzählt, hat dann eine Nacht drüber geschlafen und hat es jetzt hinter sich gelassen mit Drew. Und als er Jesse das nochmal gesagt hat, hat ihn das, glaube ich, wirklich total beflügelt auch. Ich glaube, er hat wirklich gedacht, das ist so ein Traum, das ist alles, was ich immer wollte.
Ich finde, dass Jesse etwas zu euphorisch reagiert, als Walter ihm sagt, dass er aufräumt. Da habe ich gedacht, wieso ist Jesse jetzt so begeistert? Würde es nicht ein bisschen mehr passen, wenn er so ein bisschen, okay, I don't care, danke und tschüss. Aber er reagiert so, als hätte Walter ihm riesen Gefallen getan. Oder dauert das Aufräumen immer einen ganzen Tag und alle sind schlecht gelaunt und die Klamotten stinken danach nach Katzpisse und.
Ja, ich glaube, das sowieso, ja. Ich glaube, diese Euphorie und dieses wirklich herzliche Danke war eher auch noch mit dafür, dass Walter sich Jessys Problem jetzt überhaupt angehört hat und dazu was gesagt hat und versucht hat, ihn aufzubauen. Denn es war ja oft genug auch so, dass Walter so ist, ja, geh mir nicht auf die Nerven jetzt mit deinen Befindlichkeiten. Du musst ein, wie heißen die nochmal, diese Fische, die sich aufblasen, ein Kugelfisch sein. Das war doch seine erste Methode, Jesse aufzubauen. Und jetzt waren die Worte ja schon etwas besser gewählt. Und ich glaube, dass er dafür dankbar war.
Du musst wie so ein Lachs sein, wie so ein Hering. Ah, wie war denn das Bild nochmal?
Kugelfisch ist vorbei, sei eine Sardine. Ich kann Jesse aber verstehen, weil ich finde, dass der Junge tot ist, ist ja schon schlimm genug, ne? Aber dass sie ihn jetzt so endgültig haben verschwinden lassen, mit allen Beweisen, das ist ja irgendwie nochmal arschiger von denen, weil ja klar ist, die Eltern werden nie herausfinden, was mit ihrem Kind passiert ist. Und sie werden sich für immer auch Hoffnung machen, dass er vielleicht einfach nach Hause kommt.
Ja, man kann nie abschließen.
Ja.
Und nie die richtige Trauerarbeit beginnen, weil man immer diese Ungewissheit hat, was er könnte ja morgen wieder da sein und dann immer mit dieser Hoffnung lebt. Ich habe habe meine Gedanken schweifen lassen, wie ich denn in der Situation von Jesse reagiert hätte. Und mir kam der Gedanke, dass man vielleicht der Familie das irgendwie mitteilt, damit sie dann eben trauern können. He's dead. Nur, wie macht man das? Also man kann ja keinen Brief schreiben, den vor die Haustür legen, weil das muss ja nicht stimmen. So, dann habe ich gedacht, okay, man könnte irgendwie einen Beweis mitschicken. Aber da wird es dann schon ein bisschen absurd. Also schickt man, ist jetzt zu spät, aber man könnte irgendwie einen kleinen Finger mitschicken. Aber das wäre ja auch
richtig schlimm.
Ja, das wäre halt richtig schlimm. Und es würde ja nicht zu der Intention passen, die man da hat, dass man es den Eltern zumindest ermöglicht zu trauern und nach irgendeinem Körperteil mitschickt. Also es ist irgendwie eine blöde Situation, wie man das lösen würde. Aber ich glaube auch nicht, dass es dazu kommen wird.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es dazu kommen wird. Ich weiß es auch gerade nicht mehr genau, aber ich glaube auch nicht, dass es dazu, weil es eben genauso ist, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Alles für die Situation, glaube ich, nur noch verschlimmert.
Auch keine Fotos, bitte. Gut, man könnte natürlich ein Stück von dem Motorrad, dass man so, man zersägt den Reifen und ein Viertel, wie so ein Stück Pizza, schmeißt man dann durchs Fenster.
Aufgelöst.
Ja, das hätte man vorher machen müssen.
Oder man nimmt halt ein anderes Motorrad, mein Gott. Wir werden sehen, was Jesse so macht. Walter bringt jetzt auf jeden Fall erstmal die Charge in die Werkstatt und trifft unerwarteterweise auf Mike und Jesse. Mike eröffnet ihm, dass er aufgrund der Beschattung durch die DEA aus dem Geschäft austreten wird. Walt bedauert das zwar kurz, stimmt dann aber zu, dass es wohl das Beste sei. Er geht davon aus, dass Jesse dann den Part von Mike übernehmen wird. Doch Jesse eröffnet ihm auch plötzlich, dass er aussteigen will. Walt ist fassungslos. Das Methylamin ist gekocht, 300 Millionen Dollar wert und Mike und Jesse wollen ihre 2/3 nun nehmen und für je 5 Millionen Dollar verkaufen. Und das auch noch an Walters Konkurrenz. Doch die beiden sind fest entschlossen und wollen sich da eigentlich nicht reinreden lassen. Jetzt geht's wieder bergab. Ich hasse
es. Du meinst mit der Beziehung zwischen Jesse und Walter?
Ja. Und ich mochte auch das Trio. Ich mochte das wirklich gerne. Auch wenn Mike natürlich immer ein bisschen meckerig war und so und Walt und Mike sich nicht gut verstanden haben, waren das doch eigentlich, mal Gustavo jetzt ausgenommen, die besten drei Charaktere, die wir in dieser Staffel noch haben.
Es hätte mich jetzt auch sehr überrascht, wenn die Jubeltrubelheiterkeit jetzt so weitergegangen wäre.
Ist auch nicht, also ich finde, also ich freue mich wirklich immer, wenn dann gute Stimmung ist und vor allem bei Breaking Bad freue ich mich immer, wenn dann gute Stimmung ist. Aber mal ehrlich, eine Serie, in der alles immer nur super toll ist, guckt man irgendwie auch nicht, weil die Spannung ja schon dadurch entsteht, dass es Probleme gibt, oder?
Ja, wobei ich gerne auch Comedy-Serien gucke, wo die Probleme jetzt nicht so ernst sind, sondern eher absurder Natur. Die Serien haben dann auch eher einen lockereren Charakter. Das gucke ich sehr gerne.
Ja, das stimmt. Aber The Office zum Beispiel, was ich ja auch gerne gucke und was ja auch Comedy ist, würde ich sagen.
Was?
Ja. Dass wir dazu vielleicht nochmal kurz zurückkommen. das gucke ich zum Beispiel auch dann gerne oder auch Modern Family, weil mich interessiert, wie es mit den Charakteren weitergeht. Weil ich weiß, Mitch und Cam haben Probleme, Michael sucht die große Liebe und er möchte doch einfach nur eine Frau finden. Und ich gucke das weiter, weil ich möchte, dass Mitch und Cam zusammenbleiben. Und ich gucke The Office weiter, weil ich möchte, dass Michael eine Frau findet.
Mitch
Wenn
und
es
Pam?
Diese Cam.
Ach so.
In Modern Family.
Denn ich möchte, dass Mitch und Pam zusammenbleiben. Das wäre auch
das ganz durcheinander
ein Crossover.
ja. Mit Jim und Pam fieber ich nicht so mit, muss ich sagen. Und das sind immer so diese Storys, die ziehen sich ja schon irgendwie durch und sind ja schon irgendwie Probleme. Und das macht, dass ich dranbleibe, ehrlich.
Ja, absolut nachvollziehbar. Ich glaube, was auch sehr nachvollziehbar ist, ist, dass Mike den Ausgang nehmen möchte. Ich glaube, der ist sehr froh, dass er jetzt hier die Gelegenheit bekommen hat, weil eigentlich war er sowieso nicht so begeistert von dieser Idee.
Ja.
Und das ist jetzt für ihn das Zeichen zu sagen, hey, das bis hierhin und nicht weiter. Und es ist ja auch wirklich eigentlich, man hat ja dieses Methylamin und man kriegt da viel Geld für. Und ja, das ist ja auch eigentlich eine gute Lösung, eine gute Zwischenlösung. Zu sagen, hey, wir haben hier was von Wert geklaut, da kriegen wir jeder noch ordentlich Kohle für und Schluss ist. Aber wir lernen ja später, warum Walt das gar nicht möchte und verstehen dann auch, dass es für diese Situation zumindest jetzt auch keine Lösung gibt, weil Walter geht es hier schon lange nicht mehr ums Geld.
Ja, was ja auch irgendwie sympathisch ist.
Das ist super sympathisch.
Ja. Mike und Jesse treffen sich jetzt erstmal mit Mikes Kontakt Declan in der Wüste. Sie haben ihm eine Testgalone mitgebracht und wenn er damit zufrieden ist, kann er die restlichen 665 Gallonen auch kaufen. Declan fällt auf, dass es eine merkwürdige Menge ist und ihm wird klar, dass es scheinbar noch eine dritte Partei geben muss und somit auch, dass Blue Meth von Heisenberg nicht von den Straßen verschwinden würde. Das war für ihn aber ein Hauptgrund, dieses Methylamin überhaupt zu kaufen. Nicht, weil er nur selber damit produzieren möchte, sondern auch, weil er die Konkurrenz aus dem Weg schaffen möchte. Der Deal wird also so nicht stattfinden. Entweder er kriegt 1000 Gallonen oder er kauft gar nichts. Und mir fällt auf, er hat nicht gesagt, das ist das Blue Meth von Heisenberg, sondern von Fring. Den Namen Heisenberg hat er gar nicht im Mund genommen.
Ja, der ist da auch, glaube ich, gar nicht mehr dann so rumgegangen, oder? Als Walter dann für Fring gekocht hat. Das hätte, glaube ich, Walter anders gelöst. Ich glaube, Walter hätte, wenn jetzt Walter an Jessys Stelle gewesen wäre, hätte Walter darauf geachtet, dass man eine Menge nimmt, die nicht so komisch nach unrund beziehungsweise gedrittelt klingt. Denn da war Declan sehr aufmerksam. Und es ist auch nachvollziehbar, dass er sagt, hey Leute, also so geht's nicht. Es ist zwar toll, dass ich hier das Methylamin bekomme, aber wenn ihr jetzt hier weiterkocht, habe ich da auch nicht so richtig was von. Wobei Mike ja, glaube ich, dann einwirft, naja, aber du hast doch deine Region, dein Gebiet, in dem du vertreiben kannst. So what, aber er will ja expandieren.
Ja. Und ich muss sagen, das ergibt wirtschaftlich total Sinn, was Declan davor hat. Und deswegen ergibt es in meinen Augen auch total Sinn, dass er sagt, nö, dann entweder ganz oder gar nicht. Weil ja auch nicht nur dann eine Konkurrenz in dem Sinne da ist, dass dieses Meth weiterverkauft wird, was wahrscheinlich ja sogar eine bessere Qualität hat als das von Declan, sondern wenn wir ja wissen, in welcher Welt wir uns hier bewegen, steht da ja auch noch ein richtiger Gegner dann auf dem Plan, der mit Gewalt und so wahrscheinlich verhindern wird, dass Declan das Gebiet übernehmen kann. Ich mochte aber gerne, dass Declan zu Mike gesagt hat, oh, ist ja schon ganz schön teuer. Und Mike sagt, ja, und sind wir im Geschäft?
Das ist super. Ich hasse ja dieses ganze Geschacher und Gehandel, eBay Kleinanzeigen, geht es nicht nach 50 Cent günstiger, sondern dass man einfach sagt, nö. Oder man sagt, was soll das Auto kosten? 20.000 Euro, das ist aber teuer. Ja.
Gut erkannt.
Ich finde das sehr erfrischend.
Ja.
Ich mag das auch wirklich gar nicht, irgendwie zu handeln. Ich habe irgendwann mal ein Auto gekauft und ich war so nervös vorher, weil ich wusste, es wird dann dieser blöde Moment kommen, wo man dann irgendwie um den Preis noch feilscht. Und ich, einerseits mag ich das natürlich, mag ich das einfach gar nicht, aber andererseits will ich natürlich auch nicht der sein, der dann davon nicht profitiert, wenn man nochmal 1.000 Euro günstiger sein kann. Und dann hat aber der Verkäufer quasi gesagt am Ende, so, und du wirst jetzt sagen, das ist aber noch 1.000 Euro zu teuer. Ich werde sagen, das ist aber, der Preis ist angemessen. Also treffen wir uns einfach in der Mitte und sagen, also er ist quasi selber dann von sich aus nochmal 500 Euro runtergegangen. Einerseits ist das vielleicht clever, wenn das Auto weniger wert gewesen wäre. Andererseits muss man sagen, mein Gefühl war eher, der hatte genauso wenig wie Bock darauf zu handeln und hat einfach von sich aus gesagt, komm, ich gehe ein bisschen vom Preis runter und gut ist. Ich war so erleichtert, weil ich gesagt habe, ja, hast.
Ja, das kann ich auch verstehen. Ich hätte da auch keinen Bock drauf gehabt, da irgendwie noch zu handeln. Aber ich glaube, das war einfach ein super guter Verkäufer. Da hätte man wahrscheinlich noch sehr viel mehr runterhandeln können. Aber er hat dir dann schon den Wind aus den Segeln genommen.
Rückblickend würde ich sagen, dass es nicht so war, sondern dass er es zu günstig verkauft hat. Aber in dem Moment weiß ich nicht. Kann sich ja auch, sowas kann sich ja auch mal ändern. Aber das, ich fand super, super Verhandlungsmethode. Und es ist auch in Ordnung, wenn Leute sagen, nö, also ist mir doch egal, ob du das jetzt bezahlen willst oder nicht. Wenn nicht, dann kommt halt jemand anders und kauft es.
Ja, vor allem, weil Mike ja auch weiß, dass es auch hier gerade was, da kommt man jetzt nicht mehr ohne weiteres ran. Das wird super überwacht von der DEA. Also entweder du kaufst mein Methylamin oder du hast halt gar keins. So, warum sollte ich jetzt mit dir verhandeln über den Preis?
Stimmt, ist natürlich auch eine gute Situation. Wir wissen ja, dass es grundsätzlich sehr, sehr schwer überhaupt zu bekommen ist. Und da kommt jemand und will einem, was war das jetzt, 1.000 Gallonen, 1.000 Liter?
1.000 Gallonen oder 665.
Verkaufen, nimmt man gerne mit.
Naja, weil der Deal jetzt ja irgendwie zu platzen droht, fährt Jesse zu Walter, nach Hause darf er sogar. Walter lädt ihn ein und Jesse möchte ihn jetzt überreden, seinen Anteil bitte auch zu verkaufen. Er betont immer wieder, dass 5 Millionen Dollar doch eine große Menge Geld sei. Doch Walt erzählt ihm daraufhin von Grey Matter. Er möchte diesen Fehler nicht wiederholen und er habe damals das Geburtsrecht seiner Kinder für ein paar Monatsmieten verschleudert, als er seine Anteile für 5.000 Dollar verkauft hat. Er sei weder im Meth noch im Geldgeschäft. Er ist im Imperiumsgeschäft.
Ja, er sitzt auch genauso da wie jemand im Imperiumsgeschäft. Ohne Schuhe, nur mit Socken auf dem Sofa, auf dem Sessel. Das sah sehr cozy aus, aber mit einem Glas Whisky in der Hand. Dass er immer so ein bisschen in der Hand so rumdreht.
Ja.
Also, das mit dem Geburtsrecht habe ich erst nicht verstanden. Da musste ich eher ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber ich glaube, was damit gemeint ist, ist, dass er damit die wirtschaftliche Freiheit seiner Kinder verkauft hat. Also, dass sie von Geburt an reich sind und sich quasi nicht über ihr Einkommen Sorgen machen müssen. Das hat er damit verspielt.
Ich denke auch, dass er das meint. Und ich habe mich auch gefragt mit Walter Jr., ne? Ich kenne mich jetzt mit dieser Krankheit nicht so gut aus, die er hat. Aber vielleicht ist es auch so, dass Walter das deswegen auch noch besonders wurmt. Weil wenn er reich wäre, würde es Walter Jr. vielleicht an dieser Stelle schon viel besser gehen, weil sie sich viel bessere Therapien hätten leisten können. Weil er hat ja schon Probleme.
Ja, das weiß ich auch nicht, wie das in seinem Fall ist. Aber was war das noch? Zerebralparese? Kann sein. Aber ich fand das Wording so ein bisschen komisch, weil Geburtsrecht, das gibt es das überhaupt als Wort? Also
ja, gibt es als Wort. Das ist in meinen Augen etwas, was es nicht gibt. Warum solltest du ein Geburtsrecht haben? Ein Anspruch, nur weil du irgendwo geboren bist oder das Kind von irgendwem bist, hast du andere Ansprüche im Leben als jemand, der woanders geboren ist oder das Kind von jemand anderem ist. Ich finde, das ist eigentlich eine Art, die Welt zu sehen, die nicht schön ist.
Ja, aber wohl die Realität.
Ich glaube auch, so funktioniert die Welt halt. Aber trotzdem finde ich es natürlich nicht schön, dass Walter da dieses Spiel eigentlich mitspielt.
Ich finde aber, das hatte ich ja am Anfang gesagt, dass Mike und Jesse noch in dem Zeitpunkt gar nicht verstehen können, dass sie Walter nicht dazu bewegen können, umzudenken und dass Walters Motivation gar nicht Geld ist. Ich finde, das ist sehr, ich kann Walter da irgendwie nachvollziehen. Also und ich das habe ich auch schon sehr oft gesagt, ich mag das immer, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit der Charaktere geht und ein bisschen was daraus lernt. Und wir haben das, ich weiß nicht, ob wir es so konkret schon wussten, dass Walter da irgendwie Anteile für $5,000 verkauft hat. Ich glaube nicht. Aber man konnte sich das ja schon, es wurde ja schon gesagt, dass er da früher aus dieser Firma raus ist und die sehr erfolgreich geworden ist.
Ja.
Aber was wir nicht wussten, ist, dass Walter jede Woche in den Firmenwert reinguckt, was natürlich auch nicht besonders gesund ist. Ne? Also einerseits bei dem Jungen sagen, das hake ich ab, und bei der Firma kriegt er das nicht hin.
Ja,
also,
stimmt.
Weil er auch, es geht ihm nur noch um Stolz, weil er einfach in seinem Stolz gekränkt wurde damals und diesen Versagerstempel auf der Stirn hatte und immer wieder zurückguckt in seine Vergangenheit und sich einfach in den Arsch beißt. Sagt, ich war so dicht dran, ich hätte ein ganz anderes Leben haben können und jetzt bin ich wieder da. Jetzt kann ich mir mein eigenes Imperium aufbauen. Ich kann das total nachvollziehen, dass man dann sagt, ich möchte diesen Fehler jetzt nicht nochmal machen. Aber ich kann auch nachvollziehen, was Jesse dann sagt, nämlich dass Jesse sagt, das ist was anderes. Ich finde, das ist nicht so direkt vergleichbar.
Er sagt ja, man muss ja nicht stolz darauf sein, im Meth-Geschäft zu sein und damit jetzt Millionen zu scheffeln. Natürlich ist das so, aber nach außen werden die Leute das ja nicht wissen, wo er das Geld her hat. Und er wird ja jetzt dann von anderen Menschen wahrgenommen, wie Elliot auch von anderen Menschen wahrgenommen wird, wenn er reich ist. Und
nur er kann ja niemandem davon erzählen. Also klar, er kann diese materialistischen Sachen zeigen, die Rolex, das neue Auto. Aber das Geld hat er ja schon. Also klar, er hat jetzt nicht so viel Geld, dass er sich riesen Villen bauen kann und so. Aber er kann ja jetzt nicht zu Elliot gehen und sagen, hier, ich habe mir hier ein Imperium aufgebaut, ich habe es so und so gemacht. Also er kann ja gar nicht über sein Business reden. Also worüber er reden kann, ist eine Glücksspielsucht.
Ja, stimmt. Aber ich glaube, der Stachel sitzt ganz tief, wenn du schon mal Existenzängste hattest. Walter weiß, wie es ist, ganz arm zu sein. Und ich finde, dass es schon nachvollziehbar ist, wenn du das mal erlebt hast, und wir haben gesehen, wie schlecht es dieser Familie ging mit dem dreckigen Wasser, was aus den Leitungen kam und so weiter. Irgendwie kann ich verstehen, dass man dann sagt, ja, 5 Millionen wären dann erstmal was, aber 300 Millionen sind ja viel mehr. Und damit wäre ich ja viel sicherer und meine Kinder wären auch erstmal sicher. So viel Geld werde ich nie ausgeben können. 5 Millionen wird man ausgeben können. 300? Schon schwieriger.
Luisa kriegt 5 Millionen an einem Tag ausgegeben.
Das würde ich, also. Wir können das mal ausprobieren, Leute. Überweist mir das mal.
Ja, und dann am Ende kommt natürlich wieder der Höhenflug mit seinem Ich bin im Imperiengeschäft.
Ja.
Weiß ich nicht, Walter. Also, das kommt auf die Betrachtungsweise drauf an. Ich finde es ein bisschen schade, dass Skylar dann gerade in dem Moment zur Tür reinkommt, wo Jesse sagt, Ida ihn fragt, ob man denn so stolz drauf sein kann, das mit einem Meth-Geschäft erreicht zu haben. Aber ich kenne die Antwort, oder wir alle kennen die Antwort von Walter, denke ich. Also, aber ich hätte sie trotzdem gern gehört.
Ich hätte sie auch gern gehört, aber ich glaube auch, sie wäre wahrscheinlich gewesen, ist ihm doch egal, wie man reich wird. Hauptsache, oder wenn man reich wird, aber ne, dieses Gefühl zu haben, ein Imperium aufgebaut zu haben, und ob das jetzt mit was auch immer Grey Matter macht, passiert ist oder halt mit Crystal Meth, ist doch egal. Er stellt was dar im Leben. Und darum geht's. Ja, fand ich eine sehr schöne, wichtige Szene, vor allem, weil bevor er das mit Grey Matter ausgesprochen hat, weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir war, aber habe ich schon gedacht, ich will auf jeden Fall in unsere Kommentare schreiben, dass Walter diesem Deal, den Jesse von ihm verlangt, nicht zustimmen wird, weil es ihm nicht um Geld geht, sondern es geht um diesen Stachel mit Grey Matter, der ganz tief bei ihm sitzt. Und dann hat er es ja selber noch angesprochen. Ich habe gedacht, schön.
Ja, mir hat es auch gefallen.
Jetzt wird es aber noch mal richtig unangenehm. Das wird uns beiden nicht gefallen.
Nee.
Als Skylar nach Hause kommt, ist sie schockiert, auf Jesse zu treffen. Das sagt aber nur ihr Blick. Sie sagt nämlich wieder nichts. Der wiederum ist sehr peinlich davon berührt, dass Skylar nun nach Hause kommt und ihn sieht. Walt genießt es aber, Macht über die beiden auszuüben und zwingt Jesse fast schon dazu, zum Abendessen zu bleiben. Sie sitzen also zu dritt am Tisch und Jesse versucht verzweifelt, ein Gespräch anzufangen. Nachdem sie den Smalltalk über das Essen abgehakt haben, wird es dann plötzlich doch sehr persönlich. Jesse lobt Skylar nämlich für ihre Arbeit in der Waschstraße. Und dann geht es los. Sie fragt ihn, ob Walter ihm noch andere Dinge über sie erzählt hätte, zum Beispiel von ihrer Affäre. Jesse verschluckt sich fast an seinen Bohnen und Skylar zieht sich dann mit einer Flasche Wein zurück. Walter erzählt dann, dass Skylar ihm die Kinder weggenommen hat. Das Geschäft ist also alles, was ihm noch bleibt, und das will Jesse ihm nun auch noch wegnehmen.
Ja, Walter, Mensch, du armer Kerl, du.
Wenn er das so zu Jesse sagt, dann ist es natürlich so, Walter hat gerade eigentlich alles verloren. Wenn er jetzt auch das Geschäft auch noch verliert, dann hat er ja wirklich nichts mehr. Nur ist es natürlich so, und das muss ich auch zugeben, das ist natürlich seine eigene Schuld. Nicht das mit dem Geschäft. Das würde ich sagen, das ist schon wirklich so gelaufen. Da weiß ich jetzt nicht, was hätte er jetzt machen sollen. Aber mit Skyler und den Kindern, das hat er schon verursacht und nicht sie.
Ja, es ist ja überhaupt nicht Jessys Schuld. Also ihm dann vorzuwerfen, du willst mir das jetzt hier gerade wegnehmen. Das
kann man wirklich so nicht sehen, finde ich. Also, obwohl ich schon finde, eigentlich ist es Jessys Schuld, dass Walter nicht länger für Gustavo arbeitet und dass er ihn umbringen musste. Denn das alles hat ja nun mal angefangen, weil Jesse diese beiden Typen da umlegen wollte. Und Walter dann
ja, aber das meint ja,
weil sie zu erfahren überfahren.
Aber das meint ja Walter in dem Moment gar nicht, wenn er sagt, nee, du willst mir das jetzt gerade wegnehmen.
Nee, das meint er nicht. Er meint natürlich, dass er jetzt das Methylamin verkaufen soll. Aber
Das Essen sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Das ist auch, also Bohnen finde ich sowieso total geil und das sieht sehr, sehr lecker aus. Und Jesse fragt ja noch, ob sie das mit Zitronengras irgendwie gemacht hat. Und sie sagt, das habe ich so bei Penny gekauft. Das glaube ich nicht. Also kann man wirklich Bohnen, die so lecker aussehen, irgendwo fertig kaufen?
Ah, noch nicht gesehen, weiß ich nicht. Vielleicht war das im Feinkostladen?
Das kann natürlich sein.
Es war nämlich nicht Penny?
Nein, es war nicht Penny. Es war auch nicht Rewe und auch nicht Lidl und auch nicht Aldi.
Es hörte sich so ähnlich an wie Abercrombie.
Wieso guckt Walter eigentlich die ganze Zeit so doof, als sie da am Tisch sitzen? Walter scheint Jesse ja ein bisschen peinlich zu sein. Zumindest ist das, so wie ich das verstehe, weil Skyler ihm auch immer so ein bisschen, naja, suffisante Blicke zuwirft, so nach dem Motto, aha, das ist also dein Geschäftspartner hier. So ein bisschen wie wir das ja auch schon im Labor hatten, wo Jesse auf Gail getroffen ist. Und also Walter wirkte auf mich ein bisschen peinlich berührt. Und dann habe ich gedacht, aber du wolltest doch, dass Jesse zum Essen bleibt. Du weißt doch, wie das ist.
Anders wahrgenommen. Ja, ich habe das anders wahrgenommen. Also ich würde auch sagen, bei Gail war er auf jeden Fall peinlich berührt. Und hier war es, glaube ich, einfach so, dass er diese Situation genossen hat, dass Skylar super abgefuckt davon war, dass Jesse da jetzt am Tisch saß und dass sie das auch wieder nicht verhindern konnte. Und auf der anderen Seite fand er es, glaube ich, auch aus auch so einer ganz ekelhaften Art und Weise heraus schön zu sehen, wie Jesse da wirklich auf Biegen und Brechen versucht hat, irgendwie ein Gespräch zum Laufen zu bringen. Und er war so der Macker, so ja.
Okay, ich habe das so gesehen, dass er sich wirklich ganz unwohl fühlt da in der Situation. Aber vielleicht stimmt das nicht, weil das hätte nicht so richtig einen Sinn ergeben, weil dann hättest du Jesse einfach nach Hause geschickt.
Ja.
Die Einzige, die Situation enjoyed hat, war, glaube ich, Skylar, ehrlich gesagt.
Mit ja,
so
ein Ende
bisschen
schon.
So destruktiv, selbstzerstörerisch zwar, aber naja, sie hat es, genossen ist hier falsch, aber sie hatte doch eine gewisse Dominanz da am Tisch ausgestrahlt.
Ich hatte schon das Gefühl, dass sie es dann doch irgendwie genossen hat, weil sie es geschafft hat, die Situation umzudrehen. Walter wollte, dass es für sie unangenehm ist. Er wollte sie wieder in eine Situation bringen, von der er wusste, dass sie die nicht möchte. Und er hat wieder dominiert, aber sie hat es geschafft, das Blatt zu wenden und hat ihn bloßgestellt.
Stimmt. Gut beobachtet. Und Jesse verhält sich hier so ein bisschen wieder wie in den ersten Staffeln, oder? Ich habe erst gedacht, der spielt das irgendwie, aber nee, der wird einfach in eine sehr unangenehme Situation geworfen, wo er nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Und dann fällt er dann wieder zurück in alte Verhaltensmuster.
Ja.
Wie er da sitzt und isst und völlig unfähig ist, im Smalltalk zu halten. Wobei, das kann man ihm nicht so gut vorwerfen, weil was willst du da bei Familie White zu Hause auch für einen Smalltalk halten?
Ja. Geht nicht. Also, vor allem, weil sie sich ja überhaupt nicht drauf einlassen. Eigentlich hätten natürlich, wenn sie höflich gewesen wären, Walter und Skylar versucht, mit Jesse ein Gespräch aufzubauen.
Ja.
Sie waren schließlich die Gastgeber.
Ja.
Und stattdessen lassen sie ihn da ja wirklich am ausgestreckten Arm verhungern. Der arme, arme Jesse.
Sehr unangenehme Situation, ja.
Ja.
Und Walter hat sein Hemd aufgeknöpft. Hast du das gesehen? Ich weiß nicht, ob es die oberen beiden oder sein oberer Hemdknopf. Und man hat seine Brustbehaarung gesehen und dann noch sein Whiskyglas da in der Hand. Also ja. Walter ist so richtig in seinem eigenen Film gerade.
Ja, wirklich. Er fühlt es gerade sehr. Walter fährt dann nämlich noch am selben Abend los, um das Methylamin zu klauen, doch er hat die Rechnung ohne Mike gemacht. Der hat bereits mit ihm gerechnet und setzt ihn im Büro fest. Er wird am nächsten Tag die vollen 1000 Gallonen verkaufen, ob Walter möchte oder nicht. Die beiden verbringen also die Nacht zusammen im Büro, doch am nächsten Morgen muss Mike zu einer Besprechung zur DEA, bevor der Deal über die Bühne gehen kann. Saul versucht ihn nämlich aus der Beschattung rauszuhauen. Er fesselt Walt also mit einem, also Mike, Seth fesselt Walt also mit einem Kabelbinder an die Heizung. Erfinderisch, wie immer, schnappt Walter sich ein Kabel und löst die Isolierung mit den Zehen, wo ich dachte, alter Aua.
Oh, ich konnte es nicht sehen.
Ich fand es auch richtig schlimm. Und brennt den Kabelbinder durch. Er ist nun frei. Er schafft das Methylamin schnell weg. Mike kommt wieder und ist rasend vor Wut und möchte Walter erschießen. Doch Walt scheint einen Plan zu haben. Jesse, der zwischendurch auch angekommen ist, und Mike bekommen ihre 5 Millionen und Walt sein Methylamin. Dabei gewinnt seiner Ansicht nach und auch Jessys Ansicht nach jeder. Also es war so, Mike war zwischendurch zur Befragung, dachte ich erst, bei der DEA, aber es war scheinbar so, dass er den Termin selber gebucht hat ja. mit Saul, weil Saul ihn aus der Beschattung raushauen möchte. Das möchte Mike nämlich scheinbar immer noch, damit er das Methylamin in Ruhe verkaufen kann. Sie haben also eine einstweilige Verfügung gegen die DEA erwirkt. Die wird nicht lange halten, maximal so eine Stunde, meinte Saul, oder einen Tag.
Mhm. Ein Tag.
Ein Tag. Und in der Zeit will dann Mike ungestört das Methylamin verkaufen und danach kann er ja wieder beschattet werden, ist ihm dann auch egal. Also von Mike eigentlich auch ein gut durchdachter Plan.
Ja, aber nicht ganz komplett gut durchdacht, denn Walter mit einem Kabelbinder an der Heizung zu fesseln, weiß ich nicht.
Er müsste ihn doch mittlerweile kennen. Walter ist derjenige, der schon mal im Labor erschossen werden sollte und dann dafür gesorgt hat, dass Gail in der Zwischenzeit mal schnell umgebracht wird. Also, der Typ ist ja nun wirklich nicht zu unterschätzen. Er hat es geschafft, Gustavo Fring umzubringen, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit war. Und jetzt lässt er ihn alleine bei dem Methylamin und fesselt ihn nur mit einem Kabelbinder. Ich glaube, bei Walter hätte man das so machen müssen, Arme zusammen mit einem Kabelbinder, Beine zusammen mit einem Kabelbinder. Da hätte er, glaube ich, wirklich wenig machen können.
Was Walter dann macht, ist, dass er erstmal als allererstes die Tür hinter sich aufmacht und dann geht ja. die Tür, fällt in den leeren Raum und dann habe ich gedacht, ja toll, Walter, jetzt hast du keine Rückenlehne mehr.
Hab ich auch
gedacht. Der hat mich richtig geärgert. Ah, Mann!
Ja.
Weil er kriegt die auch nicht mehr zu dann.
Nee,
also die Tür von außen quasi zu schließen wird, glaube ich, schwierig. Das mit dem Kabel da, wie er da so reinbeißt, das konnte ich mir kaum angucken. Sehr unangenehm. Erstaunlich finde ich, dass Walter offenbar auch körperlich nicht mehr so richtig viel fühlt, weil er sich da den Kabelbinder von der Hand brennt und man sieht es ihm zwar an, dass es weh tut, aber ich glaube, es tat mehr weh, als man es ihm im Gesicht ansieht. Also wenn sich da das Kunststoff mit deiner Haut so vermischt, ich glaube, das stelle ich mir doch sehr schmerzhaft vor.
Da sieht man mal, also ich würde sagen, er spürt schon den Schmerz, aber ihm ist viel wichtiger, sein bescheuertes Business da jetzt am Laufen zu halten. Und dafür hält er das sogar aus. Er ist ja auch sofort, Mike ist ja noch nicht mal 10 Sekunden aus dem Raum und er versucht schon, sich zu befreien. Also es kommt für ihn überhaupt nicht in Frage, jetzt zu akzeptieren, dass er verloren hat.
Ist das mit dem Schmerz so ein bisschen wie, wenn man mal aufs Klo muss und von Zeit zu Zeit, also am Anfang ekelt man sich noch für öffentliche Toiletten, aber dann irgendwann, wenn man immer dringender aufs Klo muss und dieses Verlangen hat, jetzt endlich auf die Toilette gehen zu dürfen, dann ist einem irgendwann alles egal. Ist das ein guter Vergleich, Luisa, oder hinkt der etwas?
Ich würde sagen, es ist ein 10 von 10 Vergleich.
Ja, Walter ist wie besessen von diesem Ziel.
Ja.
Ich mochte auf jeden Fall Mikes Gesichtsausdruck, als er dann da reinkam in die Werkstatt und gemerkt hat, ja, scheiße, dieser Penner, ey.
Ja, weil er kommt da rein und er ist erst in dem Raum, in dem eigentlich das Fass oder dieses Riesenbecken mit dem Methylamin stand. Und dahinter ist das Büro, in dem Walter ist. Und er sieht schon, dass das Methylamin weg ist, bevor er überhaupt sieht, dass Walter frei ist. Und damit hat er wirklich nicht gerechnet.
Ich habe wirklich versucht, als Vorhersage für diese Folge herauszufinden, was Walters Plan jetzt ist, aber ich habe keine Idee. Also vielleicht will er das auch strecken. Also man könnte natürlich das Methylamin jetzt strecken mit Wasser und dann das komplett verkaufen. an den Kollegen, weil die eine Gallode hat er ja, glaube ich, schon. Aber das würde früher oder später auffallen.
Also, ich hätte das so verstanden, dass er das jetzt kocht, alleine, und Mike und Jesse dann halt ihre 5 Millionen bekommen, sobald er die hat.
Ich verstehe so, dass er schon den Plan hat, das irgendwie abzugeben, diese 2/3 und das 1/3 für sich zu behalten. Aber wie er das macht,
das erfahren wir in der nächsten Folge.
I can't wait. Also leider keine Vorhersage dazu. Das mit dem Wasser wäre zu einfach und irgendwie zu blödsinnig, weil das würden die rausfinden ziemlich schnell und dann gäbe es Probleme. Und das kann jetzt Wasser kann jetzt hier nicht schon wieder die Lösung sein.
Wasser ist nicht die Lösung für alles.
Nein, ihr sollt viel trinken, aber ihr könnt nicht alles ersetzen durch Wasser.
Ja, also wir werden es sehen. Ich kann natürlich nicht so viel zu sagen. Ich mochte auf jeden Fall Saul auch wieder gerne. Wenn wir nochmal zur Befragung gehen. Ich nenne es immer wieder Befragung, aber war es ja nicht. Hank kritisiert ihn zwischendurch und sagt, von welchem College haben sie eigentlich ihren Abschluss? Von dem gleichen Clown-College, von dem sie auch ihr Outfit haben. Und dann sagt Saul, ja, Richterin bla bla bla, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, mag, wie ich aussehe. Sie findet, ich kleide mich flott. Ich so gedacht, ach Saul, dass er sich einfach auch nicht unterkriegen lässt von diesem, also Hank kann ja wirklich echt unangenehm sein, wenn er möchte. Und Saul hat aber immer das letzte Wort.
Es ist ja nicht nur das letzte Wort, sondern es ist ja sogar clever. Es ist ja nicht so, dass das der Richterin nur gefällt, dass er sich flott kleidet, sondern dass er damit sie auch so ein bisschen manipuliert. Also das sind zwar alles Richter und die sollten sich nicht manipulieren lassen, aber es gibt doch auch diese Studie darüber, dass Richtersprüche vor der Mittagspause härter sind als nach der Mittagspause, weil die Richter da hungriger sind. So. Und auch und Saul wird wissen, dass auch sowas da Einfluss hat. Also wenn man einen guten Draht hat zu einer Richterin, dann hat man da vielleicht Vorteile früher oder später von.
Ja, offensichtlich hat man die. Kann ich mir auch vorstellen. Natürlich sind die ja auch nur Menschen. Und bei mir wäre es auf jeden Fall aus, wenn ich Richterin wäre. Leute, vor der Mittagspause wollt ihr aber mal gar keinen Urteilsspruch von mir haben.
Gut, dass du keine Richterin bist, ehrlich gesagt. Ich glaube, du wärst sehr impulsiv.
Das hätte ich mir ja abgewöhnt im Studium, Jesper.
Todesstrafe! Frau Torresin, es gibt keine Todesstrafe in Deutschland. Für ihn auch die Todesstrafe!
Ja. Ich wäre doch ganz oben. Was wollen die?
Und wenn Sie da hinten noch einmal dazwischen reden, Todesstrafe! Das wäre kurze Amtszeit für die neue Richterin am Kieler Landgericht.
Ich glaube auch, das würde nicht gut gehen. Ja, im Gegensatz zu mir im Gericht und zu Walter und Mike merkt man in dieser Szene auf jeden Fall auch wieder, Jesse möchte doch einfach nur Frieden und dass einfach alle glücklich sind. Und ja, das finde ich sehr kindlich von ihm. Es ist natürlich irgendwie was man ihm hoch anrechnen muss vielleicht, aber...
Ja, der Zug ist eigentlich abgefahren, ne?
Ja.
Was?
Das muss man dann auch mal erkennen. Ja, stimmt. Es gab noch eine kurze Skylar-Szene. Skylar ist zu Besuch bei Marie und Holly. Sie sagt Marie, dass die Therapie gut läuft, aber dass sie trotzdem noch eine schwere Entscheidung zu treffen hat, nämlich wie sie ihre Kinder sicher unterbringen kann. Denn zu Hause sollen sie auf jeden Fall nicht mehr wohnen. Marie bemerkt Skylars Verzweiflung und möchte nun endlich auf den Zahn fühlen und verstehen, warum Skylar der Meinung ist, Walt und sie wären keine guten Eltern. Skylar rückt nicht mit der Sprache raus, also sagt Marie, dass sie von der Affäre mit Ted weiß und dass Skylar endlich aufhören muss, sich deswegen fertig zu machen. Immerhin sei Ted ein wirklich attraktiver Mann und auch sie hätte sich schon vorgestellt, mal was mit ihm zu haben. Skylar versteht, dass Walt das als Story in den Umlauf gebracht hat und spielt das Spiel einfach mit. Und ja, also Marie ist natürlich eine übergriffige Person. Das wissen wir, genauso wie ihre Schwester Skylar ja nun mal auch eine übergriffige Person ist, aber in diesem Fall kann ich das wirklich verstehen und ich finde auch, dass sie irgendwie jetzt langsam auch mal ein Recht darauf hat, zu erfahren, was bei Familie White gerade los ist, denn sie kümmert sich um Skylars und Walters Kinder und das eine ist ein Baby.
Aber sie weiß ja eigentlich, was los ist, zumindest denkt sie das. Meinst du, damit sie möchte es endlich aus Skylars Mund hören?
Ich glaube, sie möchte, dass Skylar weiß, dass Marie das weiß und ihr somit die Möglichkeit geben, jetzt endlich ihr Herz auszuschütten, denn das Schlimme, von dem Marie glaubt, dass Skylar ihr das nicht erzählen kann, weiß sie ja eh schon. Und ich glaube, sie möchte ihr damit ein bisschen die Brücke bauen, sich jetzt wirklich mal an ihrer Schulter auszuweinen, aber das, was dann ja leider passiert ist, dass Marie die ganze Zeit redet, wie es ihr damit geht. Und Marie schüttet Skylar ihr Herz aus in Bezug auf diese Affäre und lässt Skylar gar nicht zu Wort kommen und sagt dann am Ende, ja, ich bin wirklich froh, dass wir uns das mal von der Seele geredet haben. Geht's dir jetzt auch besser? Ja, mir auch.
So ein bisschen wie bei Loriot. Schön, dass wir mal ganz offen über alles gesprochen haben, wo er mit seinem Sohn da bei Königsberger Klopse ist und die ganze Zeit monologisiert und sein Sohn nur und ja und sagt. Und ja.
Ja, so ist es ja auch.
Ich finde es ganz schön mutig von Skylar, die ja gar nicht weiß, dass Marie von der Affäre weiß, zu sagen, wenn du wüsstest, was wir alles getan haben, dann würdest du uns nicht mehr angucken können oder wie auch immer. Und zu sagen, wir sind keine guten Eltern und bei uns zu Hause ist es gefährlich. Wenn mir das jetzt meine Schwester so erzählen würde, dann würde ich mir auch Gedanken machen, wovon zum Teufel sie da eigentlich gerade redet. Und Marie muss doch, die redet doch auch mit ihrem Mann. Und Skylar weiß das doch auch. Und gut, ich weiß natürlich schon längst, dass Hank Verdacht geschöpft hat. Aber wenn der jetzt auch noch, stell dir vor, da hätte Hank gesessen und sie sagt zu Hank, wir sind gefährlich.
Ja.
Das ist doch total riskant, oder nicht?
Ja, total. Das war von ihr total unvorsichtig, gerade mit ihrer Sappeltaschenschwester. So zu reden. Und es war von Marie eigentlich auch ein bisschen hohl, immer noch dann zu glauben, es geht um die Affäre.
Ja.
Das ist ja nun nicht gefährlich in irgendeiner Form.
Aber Skylar ist natürlich auch hier in einer emotionalen Ausnahmesituation. Sie hat ihre Kinder nicht bei sich, vor allem Holly ist, glaube ich, jetzt, an die ist sie für momentan vermutlich emotional ein bisschen noch gebundener als an Flynn. Weil Holly ja auch einfach mehr zu beschützen ist als Flynn, sage ich mal, und mehr auf Hilfe angewiesen ist. Und dann sitzt sie da auf dem Sofa bei ihrer Schwester mit ihrem eigenen Kind und kann nicht mit ihrer Schwester darüber reden. Und ich glaube, dass es da sehr schwer ist, da noch emotional irgendwie gerade ausdenken zu können. Also für mich sah es kurz aus, als wäre sie kurz davor, das zu erzählen. Dann kam er aber Marie zuvor.
Ich glaube, genau so war es auch. Ich glaube, so sollte es uns auch vorkommen. Und wir wissen natürlich, dass es eine Serie ist. Aber ich glaube, wenn Marie nicht dazwischen gegangen wäre, wenn das jetzt eine realistische Situation gewesen wäre, hätte sie ihr zumindest bruchstückhaft erzählt, was da gerade eigentlich los ist.
Tja, dann wäre die Serie bald zu Ende.
Also Marie hätte das Hank hundertprozentig erzählt, ja.
Ja, natürlich.
Wir sehen also, Skylar hat auch eine schwere Zeit gerade.
Jetzt gerade,
alle haben eine schwere Zeit. Sie hat es noch nicht lange schwer, aber jetzt gerade wird es doch ein bisschen ungemütlich.
Das letzte Jahr war kein Zuckerschlecken für Skylar.
Nein. Aber für Walter auch nicht.
Nein, Luisa, auch für Walter nicht. Ich möchte das nicht immer unter den Teppich kehren, dass auch Walter hier große Leistungen vollbringt.
Ja. Jesper, wer ist dein Held der Folge?
Mein Held der Folge ist, glaube ich, Walter. Also, ich mag, wie er da auf dem Sessel chillt. Ich kann ihn sehr gut verstehen, wenn er sagt, ich möchte nicht schon wieder sowas verlieren. Kann ich auf jeden Fall fühlen. Und natürlich, wie er sich den Kabelbinder von der Hand flext. Luisa, da können wir uns noch viel abgucken.
Wir beide hätten da einfach gesessen und gesagt, ja, dann ist es so.
Du hast ja in der letzten Folge gesagt, dass ich im Mittelalter einfach sehr schnell gestorben wäre. Mir wäre bei dieser Szene, wären mir auch alle Schneidezähne rausgebrochen. Und dann wäre ich nämlich der Idiot, der da gefesselt an der Heizung hängt. Dann kommt Mike wieder zurück und dann sitze ich da ohne Zähne vorne, ganz viel Blut vom Mund. Ja.
Wir müssen mal zum Zahnarzt, Mike, bevor du das Methylamin wegbringst.
Kannst du mich bitte zu Doktor fahren?
Peter, ich kann mir seinen Nachnamen immer nicht merken. Ja, aber ich finde auch, mein Held der Folge ist Walter auch, weil er, also vor allem dadurch, dass er Jesse die Story erzählt hat mit Grey Matter. Und ich fand es schön zu sehen, dass Walter scheinbar schon auch weiß, was mit ihm los ist. Ich hatte das Gefühl, er kann sich und seine Fehler, die er in der Vergangenheit gemacht hat, in dieser Folge relativ gut reflektieren.
Er kann sie reflektieren, aber er hat sich einfach auf das Falsche fokussiert. Das Falsche priorisiert.
Und das kann ich halt auch aber ein bisschen nachvollziehen, ehrlich gesagt. Wenn du dir irgendwie ein Ziel gesetzt hast und du merkst, okay, das wird hier nichts mehr und ich sollte das jetzt eigentlich loslassen, so wie Jesse und Mike das dann jetzt ja auch machen. So, es sind zu viele Steine im Weg, ich muss es einsehen, dann wird es halt nichts. ich kann das schon nachvollziehen, wenn man da wirklich aber richtig für brennt, dass man dann sagt, aber ich will das jetzt nicht loslassen. Es muss doch einen Weg geben. Und natürlich, wir wissen, worum es hier geht und deswegen ist das alles ein bisschen nicht so cool von ihm. Aber so dieses Gefühl, das kann es jetzt nicht gewesen sein, das kann ich schon verstehen.
Ja, es ist nicht so leicht loszulassen.
Ja, aber vielleicht muss er es jetzt bald. Wir wissen es nicht.
Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, unsere Show positiv bewertet oder auch einen Kommentar schreibt, so wie Lennart der Weise es gemacht hat.
Mhm.
Der hat nämlich kommentiert zu dem Thema Synchronsprecherei. Wir hatten ja gesagt oder kritisiert, dass man ja nun durchaus deutsche Schauspieler hätte nehmen können für diesen Cold Opener. Ich weiß nicht, ob das in der ersten Folge der fünften Staffel war mit, wie hieß der nochmal?
Peter Schuler.
Da hat nämlich Lennart der Weise geschrieben, dass das in Better Call Saul 5 Jahre später anders und besser gelöst wurde. Also danke dafür. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt auch gerne einen Kommentar in Spotify oder auch gerne bei Instagram. Da freuen wir uns und sind sowieso auch immer gespannt, was ihr über die Folgen denkt.
Ja, dann hören wir uns nächste Woche. Oder Jesper?
Nein, wir machen eine Woche Pause, sind aber in 2 Wochen wieder da.
Wir machen dann mit Folge 7 weiter. Arrivederci. Breaking bad, badly. Breaking.